Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 3. August 2022. Wir befinden uns 2 Tage vor Beginn unseres großen Kongresses Gesund durchs Chaos. Und wir werden auch langsam wieder etwas ruhiger. Andreas, du siehst richtig ausgeruht aus heute Morgen. Hast du gar nichts gemacht?
Ja, die ganz normale Langeweile, die wir hier jeden Tag frönen müssen. Man hängt hier rum und denkt, ach, der Tag geht einfach nicht zu Ende. Klassische Arbeitnehmermoral. Montagmorgen, 8:45 und die Woche nimmt kein Ende. Zum Wetter. Wir haben heute ein schönes Wetter, einen sonnigen Tag, aber mit einigen Wolken, die dort immer wieder durchgehen. Insgesamt ein Sommertag bei ungefähr Mitte 20 Grad, 25 bis 26. Und morgen weiter komplette Sonne und so wird es auch noch ein bisschen bleiben.
Ja, schön. Danke sehr für den Überblick. Dann wissen alle Bescheid, wie wir hier aufgestellt sind. Jetzt haben wir erstmal eine Ankündigung zu machen. Am Freitag, übermorgen, wird es entgegen allen Gesetzen, die wir hier selber aufgestellt haben, keinen Podcast geben.
Da bitten wir um Verständnis, gerade bei denjenigen, die sich nicht am Kongress angemeldet haben. Und dann wird auch in der nächsten Woche natürlich diese gesamte Thematik mit den Ankündigungen dann auch aufhören und wir gehen dann wieder ins reine Tagesgeschäft dann über. Aber wir haben lange darüber nachgedacht, aber wir bekommen es einfach nicht hin, dass wir da noch irgendwie zwischen Referenten oder Vorträgen noch irgendwo einen Podcast aufnehmen. Das schaffen wir einfach nicht.
Nein, ich denke, dafür hat auch jeder Verständnis. Es ist wichtig, es gibt noch heute und morgen die Möglichkeit, sich anzumelden für diesen Kongress. Und mit dem Beginn des Kongresses am Freitag geht's dann nicht mehr. Für alle die, die sich anmelden oder schon angemeldet haben, folgendes: Wir werden heute und morgen auch nochmal hier im Kanal die Anmeldemodalitäten einstellen, wie ihr genau in den Kongress reinkommt. Ihr werdet auch separat Post dazu bekommen. Bitte, bitte schaut immer auch in eurem Spam-Ordner nach, denn wie ich gehört habe, wenn die neu geschaffenen Adressen, E-Mail-Adressen von uns bei euch noch nicht bekannt sind, dann landet das vielleicht auch mal dort, wo es nicht hingehört, nämlich im Spam. Und also wie gesagt, 2 Tage sind noch Zeit anzumelden. Jeder, der das tut, kann alle Vorträge ein ganzes Jahr lang zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen. Das ist uns wichtig, denn wir wissen selber, wie gehaltvoll jeder einzelne Vortrag oder jedes einzelne Interview ist. Unsere Referenten sind hochkarätig. Wir beide, Andreas und ich, haben alleine durch die Vorgespräche so viel Neues hinzugelernt. Ihr seht ja auch, dass ich mich beispielsweise im Moment ein bisschen mehr kümmere um das Thema Parasiten. Und davon kannst du auch schon inzwischen ein Lied singen.
Naja, bei den ganzen Tinkturen, die ich hier permanent zu mir nehme, also mein Essen ist komplett ersetzt worden durch alle möglichen. Aber zumindest ist teilweise auch Wodka mit drin. Damit komme ich dann ganz gut klar. Und natürlich meinen täglichen Maitrunk. Übrigens zum Frühstück, nein, vor dem Frühstück, vor jedem Kaffee morgens den Maitrunk.
Ja, der fängt schon mal an, die Parasiten aus dem Körper zu jagen und die hauen auch ab. Aber ich will jetzt gar nicht wieder auf das Thema eingehen. Ihr merkt, das ist gerade mein Kernthema. Dazu haben wir ja auch Tamara Lebedeva im Kongress, eine russische Forscherin, die sich dem Thema Parasiten seit mehr als 50 Jahren zugewendet hat. Sie war darauf gekommen, durch eigene Krankheit. Und naja, sie ist schon eine Pionierin dieser These.
Genau, das ist sie.
Hast du schön kommentiert, Andreas. Ein wertvoller Beitrag. So, ihr Lieben, ich sag euch noch mal, wer beim Kongress dabei ist, das gehen wir einfach noch mal durch. Freitag ist Tag 1 und der beginnt mit einer großen Rede meinerseits. Nein, vielleicht so 20 Minuten, mehr wird es nicht sein. Und nach mir wird dann der Kongress eigentlich richtig eröffnet, von dem Schweizer Naturheilpraktiker Christopher Vasey, nach dessen gleichnamigen Buch dieser Kongress auch benannt ist.
Ja, alle Zuhörer, die uns kennen, die wissen natürlich sehr genau, wenn wir über Christopher Vasey sprechen, worum es sich handelt bei dieser Ausnahmepersönlichkeit. Eine solche Klarheit, wie er die Schöpfungsgesetze, die Gesetze der Natur wissenschaftlich sauber strukturiert rüberbringt, das schafft wohl kein anderer. Und gefolgt wird dann Christopher Vasey dann gleich durch Dr. Tobias Steinherr. Er ist wirklich ein ganz großartiger Zahnarzt. Und hier geht es dann gleich in die konkrete Situation der ganzheitlichen Medizin, nämlich um die Mundhöhle. Und was da alles rauskommt, das ist unfassbar. Es geht also nicht nur irgendwie um eine Zahngeschichte, sondern wirklich um die ganzheitliche Gesundheit.
Und nicht nur rauskommt, sondern auch reinkommt. Darauf sollte man achten. Und Steinherr ist da mein lieber Freund. Also da kommen einige Neuigkeiten, von denen man nicht einmal bislang zu träumen gewagt hätte. Der von uns hochgeschätzte Dr. Hans-Joachim Marz kommt dann nach einer dreiviertelstündigen Pause am ersten Tag dran. Und ja, er spricht natürlich über das Thema Angstgesellschaft, über das Thema Corona, was das Ganze mit der Seele der Menschen macht und gemacht hat und was wir Menschen tun sollten, um nicht in dieses tiefe Loch zu fallen, sondern auch tatsächlich mal von einem Schulmediziner, der allerdings frei denkt, also er ist ja Psychiater und Psychotherapeut, der uns aus schulmedizinischer Sicht absolut wichtige Hinweise geben kann, wie der Mensch mit dieser außergewöhnlichen Weltsituation umgehen soll.
Ich glaube, jeder kennt Hans-Joachim Marz hier in unserem Kreise. Und aus diesem Grunde erübrigt sich da jetzt die genaue Diskussion darüber, was er tut. Wir wissen einfach nur, seine Art und Weise, die Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen, sind immer bahnbrechend. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Leonhard Winkler und Thomas Becherer, die den das ist der vorletzte Vortrag an diesem Tag. Und da geht es um das Thema die große Liebe, wenn man so will, aber auch um Bekanntschaften, Partnerschaften, aber eben halt in dem Kreise der immer weniger werdenden bewussten Denker. Und das ist ein hochinteressantes Thema und eine Art Dating-Plattform. Und ich glaube, viele freuen sich schon darauf.
Ja, Conscious Love heißt diese Dating-Plattform. Wir stellen sie euch immer wieder ein, denn wir haben dieses Thema mit in den Kongress genommen, weil wir inzwischen schon eine Vorstellung haben, wie viele von euch ticken. Nämlich sie suchen Gleichgesinnte, da das eigene Umfeld, das Jahre oder Jahrzehnte gut gehalten hat, zum Teil wegbricht, weil man einfach unterschiedlicher Meinung ist, andere Weltbilder bekommen hat durch diese Krisen, die übrigens dafür gut sind, denn wir dürfen erwachen. Ja, und nach Leonhard und Thomas kommt dann dran das Thema Räuchern. Christine Fuchs mit ihrer Räuchermanufaktur, Labdanum heißt die. Und das wird ein hochinteressantes Gespräch, Andreas. Du hast am Anfang gedacht, bist du sicher, dass wir das mit reinnehmen sollen? Und dann hast du Christine Fuchs kennengelernt und räucherst jetzt selber. Wir haben gestern zum Schnitterinnenfest haben wir beide geräuchert.
Ja, und da wurde natürlich meine Zündelphase nochmal aktiviert, die ich aus der frühesten Jugend noch kannte. Und so konnten wir da in Ruhe in unseren Rauchschwaden an unserem ominösen Küchentisch sitzen und haben eine Kerze noch dabei gehabt und eine wunderbare Atmosphäre genossen. Was war das da, was wir gestern verbrannt haben?
Schafgarbe und Beifuß haben wir verbrannt und wir haben tatsächlich auch um Beistand gebeten für unseren Kongress, dass alles behütet und beschützt ablaufen kann.
Und so sind wir jetzt ganz gesichert und fühlen uns gut.
Sprach der Hauptbub. So, und dann haben wir schon den ersten Tag rum. Am zweiten Tag beginnt der Kongress mit Alina Lessenig. Frau Dr. Alina Lessenig ist ja eine Ausleitungsexperte. Sie ist aber auch Forscherin für Neurowissenschaften und sie ist praktisch die Entgiftungsexpertin, nämlich mit Hinweisen zum Thema Detox Your Life, entgifte dein Leben. Und sie wird auch in ihrem Vortrag Anleitung geben. Was können wir tun? Was sollen wir nehmen? Chemtrails, Coronavirus, aber auch die Impfung. Alles gehört auch wieder ausgeleitet. Die Schwermetalle, die Sachen in den Kosmetika und so weiter. Sie zeigt uns erstmal auf, wie viele Gifte uns täglich eigentlich bestürmen und was wir tun können.
Die Vorgespräche alleine waren von der ersten bis zur letzten Sekunde immer sehr, sehr spannend und wir freuen uns drauf.
Und danach, nach einer kurzen Pause, werden wir Dr. Wiekart Strelo, den Hildegard von Bingen Pionier, im Interview mit mir haben. Das wird wirklich auch wieder eins der ganz großen Highlights, jedenfalls für mich, weil ich habe seit Jahrzehnten seine Bücher, ich habe sie gelesen und als ich den Kontakt zu ihm aufgenommen hatte und er sofort zugesagt hat, da bin ich in die Luft gesprungen vor Freude.
Ja, was gerade sehr ungewöhnlich war in diesem Falle, weil Wiekart Strelo eben normalerweise gar keine Interviews gibt und man ihn eigentlich noch nie gesehen oder gehört hat.
Ja, und dann gibt es einen jungen Mann, der dich ganz besonders beeindruckt hat.
Ein witziger Mann, Ricardo Leppe, ein Mann, ein Zauberkünstler und Gedankenakrobat. Und er erklärt eben halt, dass die vermeintliche Intelligenz von bestimmten Menschen nicht irgendwie eine besondere Anlage ist, sondern eine Form von Training benötigt und eigentlich jeder diese Hochbegabung hat. Und das macht es so unglaublich spannend zu sehen, wie man sich selbst relativ schnell aktivieren kann.
Ja, vor allem ist er für die Kinder zuständig. Also er ist derjenige, der uns erläutert, was für Kinder fürs Lernen wichtig ist und was man tunlichst lassen sollte. Womit wir eigentlich schon wieder beim Bildungssystem wären, aber das lassen wir jetzt. Andreas, und dann kommt ein Interview mit dir und das führst du auch mit einem Ausnahmewissenschaftler.
Guido Birta, ja, das ist ein Mann, der sich beschäftigt hat mit der Atmosphäre, die wir atmen. Also nicht mit dem Sauerstoff, sondern mit der Atmosphäre. Man hat ja in der gesamten Argumentation der Atmung den Sauerstoff in den Fokus erhoben, auf den Sockel gestellt, weil jeder weiß, dass man nicht lange ohne Sauerstoff atmen kann. Es geht aber um andere Dinge dabei und da geht es um das Wasser, H2O, und dann geht es um die Aufwertung des Wassers, was auch in der Natur vorkommt, in der H3O2+. Und das ist eine Situation, du ziehst gerade die Augenbrauen hoch, und aber das ist für mich eben halt ganz wichtig. Das finden wir in der Natur durch Verwirbelungen, durch die Sonne, also durch die Infrarotstrahlung und bestimmte Chlorophyll-Zusammenhänge, also der Photosynthese. Hochspannendes Thema und wie man sich mit diesem Wissen seine Atmung optimieren kann.
Das ist das überhaupt das Kernthema für uns bei diesem Kongress. Jeder sollte jetzt in seine Eigenverantwortung kommen, da es offensichtlich wird, dass andere, sprich Staat oder irgendwelche Institutionen, dies tunlichst nicht machen. Und deswegen ist jeder einzelne Referent geeignet dafür, uns Hinweise zu geben, was wir tun können, wie wir gesünder leben können. Auch übrigens seelisch, womit wir beim letzten Beitrag an Tag 2 wären.
Ja, Nadine Kleinebekel wird uns, Dr. Nadine Kleinebekel wird uns hier beglücken mit einem Vortrag. Und das Wunderbare an Nadine ist, dass sie in der Lage ist, wirklich komplexe Zusammenhänge in der einfachsten Form in einer bestechenden Logik rüberzubringen, dass es einen oft durch die gesamte Seele durch und durch geht. Eine Ärztin, die Wissenschaft und Geist und Seele aus meiner Sicht optimal zusammenbringen kann, wie ich es selten höre.
Ja, sie spricht über das Geheimnis der Geburt, über das Schicksalhafte einer Geburt. Warum wird man wohin geboren, in welches Land, in welchem Jahr, zu welcher Zeit? Sehr spannend. Also eine absolute Empfehlung auch von uns. Und damit wäre Tag 2 zu Ende und wir stiefeln in Tag 3. Und der beginnt auch wieder mit einem absoluten Highlight mit Dr. Dietrich Klinghardt, der eben auch in dem Interview mit mir euch berichten wird, auf eine andere Weise, aus einer anderen Sicht nochmal, als Frau Dr. Lessenig es tut, wie wir jetzt vorgehen können, eben auch in der Krise, wie wir unseren Körper gesund erhalten, was wir nicht mehr zu uns nehmen sollten, was wir tunlichst zu uns nehmen sollten. Und er spricht auch ein bisschen über die Hintergründe dieser Krise. Also wirft einen Blick wahrscheinlich auch auf die politischen Ursachen.
Klinghardt ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die zu wirklich jedem Argument und auch zu jedem Sachverhalt mehr oder weniger sofort einen Tatbestand aufbauen kann und den logisch abarbeitet, sodass jeder sagt anschließend, ach, so ist das. Unglaublich.
Er ist legendär. Also viele kennen ihn weltweit. Er arbeitet in den USA, er arbeitet in Europa. Und er hat viele Themen, also nicht nur Entgiftung, sondern er hat eben vor allem auch das Thema Parasiten auf seiner Agenda. Vieles mehr. Er ist ein Borreliose-Experte. Er hat eine besondere Form der Kinesiologie entwickelt. Wer sich mit Klinghardt beschäftigt, der hat ewig zu tun und es wird immer interessanter. So, das wäre der Auftakt von Tag 3. Danach wird Hedwig von Beverförde einen Vortrag halten über das Immunsystem Familie.
Eine wirkliche Frau, die unglaublich erfrischend in ihrer Art und locker und so verbindlich, förderlich auftretend, die großen Zusammenhänge der Familie darstellt, wie wichtig sie ist und vor allem auch, wie man in dieser heutigen Zeit, und das sind ja auch diese Vorgespräche, die wir geführt haben, wie man sich darauf einstellt und mit in dieser Zeitqualität die Familie optimal managt.
Genau. Und danach ein bisschen Pause und danach kommt ein weiterer Wissenschaftler und Forscher, der ein Thema bedient, Andreas, das wir hier schon öfter hatten, nämlich Urzeitcode ist die Überschrift.
Daniel Ebner ist für mich die lebende Legende und ich glaube, durch die Erforschung, die sein Vater angetrieben hat in den 80er Jahren des Urzeitcodes, wie man also quasi durch ein elektrostatisches Feld bestimmte Zellkulturen, Erinnerungskulturen von Pflanzen und auch von Tieren, an Fischen und an Pflanzen, ist es nachgewiesen worden, tatsächlich wieder eine Art Rückfluss machen kann, also eine Art Rückschaltung machen kann, wie eine Art Zeitsprung in eine alte Struktur bei nicht domestizierten Pflanzen und Tieren. Und das ist ein hochspannendes Thema, weil es könnte sein, dass der Great Reset, den man sich wünscht auf der sachlichen Ebene, zum Beispiel in Davos, ganz anders sein wird und stattdessen es eher zu einem Urzeitcode-Komplex kommt, der die Welt dann auf eine ganz andere Art neu aufbaut.
Ja, vielleicht sogar ganz schnell. Also wir, auch da sind wir in freudiger Erwartung. Andreas, wir haben über Tamara Lebedeva heute schon gesprochen, über die Parasiten. Sie wird nach Daniel Ebner einen Vortrag halten. Eine streitbare ältere Dame, sie ist über 80. Und in aller Klarheit sagt sie der westlichen Zivilgesellschaft, die ja so modern und entwickelt ist, was da alles falsch läuft. Und sie geht auch davon aus, dass also schwere, schwere Krankheiten ursächlich mit Parasiten in Zusammenhang zu bringen sind. Und danach gibt es einen letzten Vortrag, den allerletzten hältst du. Du bist der Abbinder übrigens.
Ja, das ist ein schöner Titel, den ich habe. Abbinderpop. Wunderbar. Werde ich mir auf die Visitenkarte schreiben. Klingt doch gut, dass ich wenigstens einen Titel habe und ein Zeugnis nach meiner Geburtsurkunde vorweisen kann. Und das ist die Abbinderernennung. Das ist doch wunderbar. Das hast du jetzt geschafft. Also, vorher kommt Sam Hess. Und Sam Hess ist natürlich wirklich, ja, wenn man an Wesenhafte nicht glaubt und der Meinung ist, so etwas gibt es nicht, spätestens wenn man Sam Hess sieht, dann glaubt man dran, weil er repräsentiert sie regelrecht. Und für mich ist so interessant, als ich die Vorgespräche mitverfolgen durfte, ihm alleine in die Augen zu sehen und man spürt eine solche tiefe Verbindung mit den Gesetzen der Natur, wie ich es ehrlich gesagt bei noch gar keinem Menschen je gesehen habe.
Ja, es ist also, er ist wirklich sehr, sehr besonders und er freut mein Herz natürlich im Wesentlichen. Denn ja, wenn man versucht, mit den Wesenhaften auf Du und Du zu sein, weil man nicht an sie glaubt, sondern von ihrer Anwesenheit überzeugt ist, vielleicht auch dadurch, dass man selber schon welche treffen durfte. Das ist bei mir der Fall, das war nicht häufig, aber selten geschieht es und das haut einen einfach um. Und darüber spricht Sam Hess wie über das Selbstverständlichste der Welt und das ist so schön. So, ihr Lieben, das ist der Kongress. In aller Kürze, kürzer ging es nicht. Das erwartet uns ab übermorgen, Freitag, Samstag und Sonntag und dann tatsächlich auch für ein ganzes Jahr. Puh, jetzt geht unsere Sendung erst richtig los, denn wir haben heute ein neues Video eingestellt. Das ist produziert worden von unserer US-Redaktion und da kommt, Andreas, dein absoluter Lieblings-Elite-Berater des World Economic Forums zu Wort. Das ist Yuval Noah Harari. Das ist ja die rechte Hand von Klaus Schwab. Und der ist jetzt beobachtet worden, gefilmt worden bei Aussagen. Zum Teil sind auch welche aus vergangenen Zeiten dazwischen geschnitten worden. Sagen wir mal, es ist ein Potpourri seines Gedankengutes, wie er die Welt einordnet. Und wenn man nun weiß, dass das WEF in Davos sehr einflussreich ist, sie erspinnen nicht alle Pläne, aber da gibt es noch andere Institutionen dahinter, aber sie setzen sie tatkräftig um und unsere Welt wird gerade umgestellt. Das heißt ja, wir sind im Great Reset, das hat der Schwab selber behauptet. Und das macht man jetzt, digitale Intelligenz und Identität und der ganze Umbau, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Ja, das Ganze wird von Herrn Harari getoppt, denn er kündigt an, dass Menschen, so wie du und ich, überflüssig werden, weil es diese Elite gibt. Und die seien jetzt dabei, wörtlich göttliche Fähigkeiten zu erwerben. Wir werden selbst zu Göttern, so Harari.
Also wenn man ein paar James-Bond-Filme gesehen hat in seinem Leben, so wie ich ja die gesamte Edition von James Bond auch habe, dann wird man feststellen, dass es dort immer irgendeinen Psychopathen gibt, der die gesamte Welt beherrschen will und in einem völligen Größenwahn sich befindet, abgekoppelt von allen Gesetzen der Natur, abgekoppelt von jeder Form der Demut, völlig überzogen, in einer Hybris sich bewegend, wie man es nicht anders erkennen kann. Das sind die James-Bond-Filme. Und interessanterweise fallen mir permanent bei den Aussagen von Herrn Harari immer wieder diese James-Bond-Filme ein. Und das finde ich schon sehr beeindruckend an sich, wenn ein Mensch von sich behauptet, er könnte göttliche Fähigkeiten annehmen, sogar noch weitergeht. Er geht sogar davon aus, dass Gott ja nur in der Lage war, ich muss das wiederholen, das fällt mir schwer, das zu sagen, nur organisches Leben zu produzieren, während er sich über Gott stellt und sogar, ich sag, Cyborgs herstellen könnte. Also das sind wirklich unfassbare Ausfälle, die ich nur noch im pathologischen Sinne versuchen kann, überhaupt zu ergreifen.
Ja gut, du sagst pathologischer Sinn, aber ich meine, der Mann sitzt da mit an den Schaltstellen. Er berät weltweit viele Leute im Namen des WEF und die Dinge werden umgesetzt. Ich meine, auch Gender Mainstreaming wird vom WEF heraus mehr oder weniger weltweit mitgeplant und vieles andere. Also es ist schon nicht nur pathologisch zu nennen, sondern gefährlich. Allerdings sind wir auch der Überzeugung, denn auch das kann man in allen möglichen Prophezeiungen erkennen, dass die, die das versuchen, also sich auf den Thron oben zu setzen, dass sie es natürlich bitter bezahlen werden müssen.
Nun sehe ich unser ganzes derzeitiges System auch als pathologisch an. Ob das jetzt die Wirtschaftswachstumswahn-Arien waren der Vergangenheit, genauso wie man das jetzt plötzlich verteufelt, und zwar genau von denjenigen, die durch den Wirtschaftswachstumswahn reich geworden sind, durch die Umverteilungsmechanismen, die Gier, die in den Vordergrund steht, die charakterliche Auslese derjenigen, die in der Politik obere Funktionen einnehmen und entsprechend dann auch gesteuert werden durch Hintergrundinformationen. All diese Dinge sind für mich ein massenpathologischer Vorgang. Und für mich, es ist meine persönliche Meinung. Und ich stelle eben halt fest, dass jetzt das Ganze noch einmal in einer Hybris sich überschlägt. Das kommt jetzt also nochmal Schaum auf das Bier obendrauf, indem man sagt, wir werden göttlich und sogar noch besser als Gott. Also ich kann mich einfach nur angewidert abwenden. Es tut mir leid.
Gut, wer die Schöpfungsgesetze beachtet und sie lernt und respektiert in Demut, der kann gar nicht konform gehen hier mit Herrn Harari, denn das erste Gebot der 10 Gebote heißt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und wenn dann jemand selber behauptet, hey, ich gehöre aber dazu, dann, das ist der Turmbau zu Babel, du sagst es, und es ist einfach auch ein sich anlegen mit einer Macht, die man offenbar überhaupt nicht einordnen kann. Also ich frage mich, wie kann man eigentlich so dämlich sein? Das ist meine persönliche Meinung jetzt kurzfristig mal entschuldigt, aber anders kann ich das überhaupt nicht mehr kommentieren hier. Also ich möchte euch ganz kurz die Originalzitate vorlesen. Und Herr Harari sagt, die Menschen allgemein würden wirtschaftlich nutzlos und politisch machtlos. Die selbsternannte Elite werde sie nicht mehr benötigen. Zudem sei die Spezies Mensch so makelbehaftet, da hat er sogar recht, dass es zu ihrem eigenen Vorteil sei, die Macht den Maschinen zu übertragen. Okay, das ist seine Konsequenz. Jetzt sagt er weiter, wir eignen uns diese Fähigkeiten jetzt selbst an. In der Bibel beispielsweise ist Gott der Schöpfer. Seine größte Macht ist die des Erschaffens. Er erschafft Tiere und Pflanzen und Menschen nach seinen Wünschen. Jetzt erhalten wir die Macht, Leben zu erschaffen, genau wie Gott, sagt Herr Harari im O-Ton. Und in gewisser Weise gehen wir sogar über den biblischen Gott hinaus. Weiter sagt er wörtlich, vielleicht liegt in Zukunft der größte Konflikt darin, dass die Elite sie, und damit zeigt er auf die Menschen, nicht benötigt. Es gibt nichts mehr, was sie tun können, was für das wirtschaftliche oder politische System von Vorteil wäre. Man braucht sie nicht. Nach tausenden von Jahren, in denen die Menschen die Herrscher der Welt waren, werden sich Autorität und Macht von den Menschen auf die Computer verlagern. Und die meisten Menschen werden dadurch wirtschaftlich nutzlos und politisch machtlos sein. Schon heute beginnen wir, die Schaffung einer neuen Klasse von Mensch zu sehen eben. Und das ist die nutzlose Klasse. Und er beschreibt dann, wie die Welt dann aussieht, wenn sie von superintelligenten Algorithmen übernommen wird, die jedoch ohne Bewusstsein seien. Wir sind dabei, göttliche Fähigkeiten zu erwerben, sagt Herr Harari, um uns selbst zu Göttern zu machen. Und er meint das nicht im wahrsten Sinne des Wortes, das sei also keine Metapher, stellt er klar. Und er denkt über die Fähigkeiten von Göttern gemäß den verschiedenen Mythologien nach. Und diese Fähigkeiten eignen wir uns jetzt selbst an. Und er sagt, das nächste große Projekt der Menschheit wird die Überwindung von Alter und Tod sein, die Schlüssel, das Geheimnis zur Glückseligkeit zu finden sein und die Menschen, wie gesagt, im Grunde zu Göttern upgraden würden. Ja, also die Götter früher haben bestimmte Fähigkeiten gehabt, Andreas, heißt es. Wenn man zum Beispiel im Lichte der Wahrheit von Avtochin liest, wo die Schöpfungsgesetze genau beschrieben werden und wo im letzten Teil der drei Bände dieser Gralsbotschaft über die sogenannten Götter von einst auch berichtet wird, welche Position sie im Himmel haben, an zum Teil sehr hoher Stelle und praktisch Helfer Gottes sind, dann muss man sich eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, kaputt lachen über so viel Übermut und Idiotie.
Vor allem sind diese Gesetze ehern. Also die sind in keiner Weise abwendbar oder in irgendeiner Form zu umgehen. Es gibt eben halt eine bestimmte Möglichkeit der Einschränkung, die überhaupt machbar ist. Und das Surreale bei dem Herrn Harari, man sieht ihn dann, wie er in einer Halle steht vor Hunderten von Menschen. Und mir kommt das vor, als wären die Hunderte von Menschen ein Kaninchen, welche vor einer Schlange stehen, die alleine auf der Bühne steht und das Maul ganz weit aufgerissen hat. Man sieht in den Rachen und alle sind mehr oder weniger völlig geschockt von diesem Vorgang, merken aber gar nicht, dass es nur eine Person ist da oben auf der Bühne, während sie als Hunderte da unten völlig verschreckt das Ganze, was dieser Harari dort sagt, einfach adaptieren. So scheint es zumindest. Und das scheint so eine Art Schockstarre zu sein, der Menschen, die dort wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange hocken. Und zwar hunderte von Kaninchen vor einer Schlange. Es ist ganz surreal.
All das, was er hier ankündigt, das erleben wir ja schon sichtbar, schon viele Jahre, aber richtig sichtbar seit etwa 2,5 Jahren, wo man die Corona-Pandemie dazu benutzt hat, auf digital vieles umzustellen. Es gibt ja auch durchaus Leute, zum Beispiel wie Herrn Harari, der auch sagt, man braucht so eine Pandemie, um auf digital umzustellen und dass man das gemacht habe. Und es ist halt wichtig, wir hatten neulich mal wieder, wir bekommen sehr selten Zuschriften, wo jemand irgendwie so destruktiv schreibt. Aber da war gerade mal wieder eine Zuschrift von jemandem, der sagt, ja, was ist denn jetzt mit euren ganzen Katastrophen? Wo sind die denn, Herr Popp, Sie Angstmacher, so ungefähr. Und also man muss da schmunzeln, denn ich meine, wir stehen in den Katastrophen direkt drin mit beiden Füßen. Und der Schlamm geht schon bis zu den Knien. Wir werden gerade umfunktioniert, wir werden umgebildet. Und für uns ist einfach wichtig, dass ihr und wir alle hier diese Prozesse sichtbar und bewusst wahrnehmen.
Es ist wirklich so, dass wenn Menschen so argumentieren, wir würden Angst machen daran und das würde ja alles so gar nicht stimmen und eigentlich läuft doch alles ganz gut. Solche Dinge bekommen wir wirklich, aber extremst selten, muss man auch ganz klar sagen, dass man merkt, wie der Abstumpfungsprozess und der Verdrängungsprozess bei vielen Menschen schon vorangeschritten ist. Und noch einmal ganz klar, Angst entsteht, wenn etwas diffus läuft. Und hier, was wir hier machen, ist eine konkrete Beschreibung von Sachverhalten, die aber niemals konkret vom Mainstream argumentiert wird, sondern abstrakt und diffus vermittelt in Form von, da kommt ein Virus, ihr sterbt alles, da ist eine Kriegsgefahr und da gibt es Böse und da gibt es Gute, aber keiner versteht die Zusammenhänge. Dadurch entsteht Angst. Man kann diese Angst relativ schnell in den Griff bekommen, wenn man die Zusammenhänge versteht. Und zwar auf der sachlichen Ebene, da bemühen wir uns immer, und vor allem aber auch auf der geistigen Ebene. Denn dann, wenn man geistesgegenwärtig bleibt, weil das, was dort gerade in Planung steht, das scheint auf uns zuzukommen. Es wird aber nur funktioniert bei denjenigen, die in dem Verdrängungsmechanismus sind. Die sagen, nein, alles wird wieder gut. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die schöne Welt. Das kann man natürlich tun. Das sollte man auch auf die gute Zukunft sich zu konzentrieren versuchen, förderlich aufgestellt sein. Das sind wir übrigens auch. Aber trotz alledem zu erkennen, dass dieser Moloch, in dem wir uns gerade noch befinden und der an der einen oder anderen Stelle mal so überschwappen droht, da ist man, muss man in der Lage sein, auf gar keinen Fall einzuknicken und dann aufzugeben. Im Gegenteil. Nur wer geistesgegenwärtig stabil ist und die Zusammenhänge erkennt und versteht, ist in der Lage, seine Angst wirklich zu managen und klar bei Verstand zu bleiben und auch klar für sich eigenverantwortliche Entscheidungen zu finden. Und die führen dann nämlich durch dieses Chaos, nämlich stabil durch den Wandel hindurch. Und diejenigen werden aus meiner Sicht auch ganz klar, die entsprechend förderlich aufgestellt sind, voller guter Energie und trotzdem in der Klarheit sich die Themen vergegenwärtigt. Das ist, glaube ich, die entscheidende Situation. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen.
Dankeschön für diese Ausführungen, Andreas. Es ist immer wieder wichtig, dass wir diese geistigen Zusammenhänge auch deutlich machen. Viele von euch verstehen das eh, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und manche sind auf dem Weg. Und ich bin auch gerade bei solchen Zuschriften immer noch bester Dinge, dass die Erkenntnis auch noch kommen könnte. Also das ist ja, wir sind ja in einem Erwachungsprozess weltweit. Und was man heute noch nicht erkennen kann, wird einem morgen vielleicht mit einem Schlag klar. Also wir sind alle auf dem Weg. Andreas, dein Lieblingsbundeskanzler Olaf Scholz, der hat einen Besuch abgestattet. Und zwar, du wirst es nicht glauben, der Turbine. Wir sind ja hier seit Wochen auf der Suche nach der Turbine. Wir fahren ja hier alle mit und keiner weiß genau, wo ist die Turbine. Die Aussagen Kanadas, Deutschlands, Russlands sind unterschiedlich und man kann es nicht richtig einordnen. Aber einer hat sie gefunden, die Turbine, und das ist Olaf Scholz, unser Bundeskanzler Deutschlands. Und der war also bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr, wo die Turbine lagert. Und da hat er sich neben die Turbine für ein Foto gestellt, für die Presse, und hat gesagt, ja, hier ist sie. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben. Dann ist sie ganz schnell da. Verstehst du es?
Was soll man dazu sagen? Also dieses ganze Hickhack und hin und her wird ja immer irrer. Das wird ja auch immer verrückter letztendlich. Und man hat das Gefühl wirklich, mit dem Irrenhaus ist es eigentlich optimal beschrieben, wie man diese Regierung momentan charakterisieren muss. Angeblich wäre sie ja schon bereits da und Russland würde sich nur weigern, sie anzuschließen, weil irgendwelche Papiere fehlen würden. Dann haben wir selbst auch Zuschriften bekommen, angeblich durch Papiere belegt, dass bereits in St. Petersburg die Turbine bereits liegt. Nun stellt sich raus, sie liegt in Mülheim. Und jetzt sagt Herr Scholz eben halt, wenn irgendjemand sagt, mit irgendjemand meint er natürlich den Kreml, dass sie kommen soll, also der Gazprom, dann würde sie kommen. Also das Ganze hat mittlerweile solche kuriosen Züge erreicht, dass man es kaum noch kommentieren kann.
Ich habe hier einen Artikel von der Achse des Guten von Ach Gut vor mir und daraus möchte ich euch kurz zitieren, weil das bringt es wirklich auf den Punkt, wie sie es hier beschreiben. Es heißt, im Gasstreit mit Russland hat Bundeskanzler Scholz am Mittwoch die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 besichtigt, die auf dem Weg von Kanada nach Russland in Mülheim an der Ruhr zwischenlagert. Wie jetzt? Hat Vizekanzler Habeck nicht schon vor 2 Wochen gesagt, die Turbine sei bei Gazprom und die technischen Probleme nur vorgeschoben? Und weiter heißt es, mit der Umgehung des eigenen Embargos schlägt die schlaue Bundesregierung dem Putin ein Schnippchen, von dem er sich lange nicht erholen wird. Mit der Lieferung der Turbine haben wir Putins Bluff auffliegen lassen, sagte Scholz. Er kann diesen Vorwand nicht mehr verwenden und keine technischen Gründe mehr für ausbleibende Gaslieferungen ins Feld führen. Und jetzt hat der Bundeskanzler höchst selbst die Gasturbine bei Siemens in Erlangen besichtigt. In Erlangen? Hieß das nicht gerade Mülheim an der Ruhr? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber das kläre ich noch. Also, und hier heißt es weiter, man kann sich das nicht ausdenken und selbst die Wochenshow wäre auf so einen irren Einfall nicht gekommen. Leser und Twitterer haben die reine Freude an dieser Kabarettnummer. Auf RP Online kommentiert ein Leser, was redet dieser Scholz für einen Unsinn, wenn er die Turbine in Mülheim besucht, dann kann sie ja schlecht gleichzeitig an Russland ausgeliefert sein. Und auf Twitter meint jemand, ich dachte, der ist noch im Urlaub, wünsche der Turbine viel Spaß, mach ein Selfie, der kommt nie wieder. Und so weiter und so fort. Also man macht sich einfach darüber nur noch lustig.
Also wir können daraus wieder erkennen, wenn Herr Habeck ja vorher erzählt hat, das wäre alles falsch, dann hat er dabei schlicht die Unwahrheit gesagt und das passt ja auch zum ganzen Konzept. Also wenn ich mittlerweile Herrn Habeck höre oder ich höre auch Frau Baerbock, dann ist es wirklich eigentlich nicht wert, dass man sich das Ganze überhaupt anhört, weil ob es stimmt oder nicht, das ist maximal 50-50. Mit anderen Worten, man braucht überhaupt nicht drauf vertrauen. Das Schlimme ist, sie vertreten große Positionen, nämlich das Bundesaußenministerium, das ist also die Außenwirkung der Bundesrepublik Deutschland. Da kriege ich richtig Pickel, wenn ich das höre. Und auf der anderen Seite ist dann ein Superminister, der im Prinzip permanent einer Lüge nach der anderen überführt wird. Wenn ich das so hart ausdrücke, dann nur deshalb, weil einfach die Lage ernst genug ist, dass man es auch beim Namen nennen muss. Wir können uns da nicht ständig mehr oder weniger eindampfen lassen in einer politischen Korrektheit. Irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig.
Darf ich dir das geben hier?
Wegerich?
Ja, für deine Pickel.
Nein, ich habe keine.
Ja, aber du kriegst sie, hast du gesagt. Ja. Vorsorglich sprühst schon mal drauf. Ja. Wegerich-Tinktur hilft auch gegen Pickel, Mückenstiche und kleine Narben. Wunden, nicht Narben. So, Entschuldigung. Wir gehen weiter. Gerhard Schröder, einstmals Bundeskanzler Deutschlands, der hat mit Putin geredet. Und der hat sich jetzt auch in einem langen Interview beim Stern geäußert. Und ich finde es ja mal gut, ich habe ja neulich auch ein bisschen gebasht gegen den Stern und habe gesagt, den liest keiner, jetzt lesen wir selber wieder drin, weil sie ein doch erstaunliches Interview zugelassen haben mit Gerhard Schröder. Und der hält die grundsätzlichen Konfliktpunkte, zwischen der Ukraine und Russland für lösbar. Es scheint also so zu sein, dass Schröder jetzt eigentlich den Job übernimmt, den eigentlich das Außenministerium tun müsste, nämlich diplomatische Lösungen zu finden. Das heißt, sich mit dem Feind an den Tisch zu setzen. Feind sage ich in Schröders Zusammenhang deshalb, weil er durchaus sagt, dass Russland diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht hätte starten dürfen. Er geht aber auch historisch darauf nicht weiter ein, wie er das schon mal getan hat. Das muss man sich in einem solchen Interview, glaube ich, auch sparen. Und er sagt, es wird ohne Gespräche beider Seiten nicht gehen. Und er sagt, der Kreml will eine Verhandlungslösung. Das habe er von Kreml-Chef Putin persönlich erfahren. Und er sagt, Deutschland und die Bundesregierung, aber auch Frankreich, hätten eine besondere Verantwortung. Sein Eindruck aber sei, dass derzeit nicht genug geschehe. Klar sei aber, wie gesagt, ohne Gespräche geht es nicht. Er wolle niemanden in der Regierung den Vermittlungsjob wegnehmen, aber wörtlich, warum sollte ich mit Gesprächen, die rechtlich möglich sind und mich und meine Familie nicht in Schwierigkeiten bringen, aufhören?
Unabhängig davon, dass ich ja bei Herrn Schröder auch eine geteilte Meinung habe, gerade im Hinblick seiner selber vom Zaun gebrochenen widerrechtlichen Kriege, zum Beispiel in Jugoslawien 99 und so weiter, das ist allen bekannt, bin ich sehr froh an dieser Stelle, dass er diese wichtige Funktion jetzt wahrnimmt und den Kontakt zu Putin hält. Denn das Allerwichtigste in der Welt ist, dass man in Kontakt ist und kommuniziert. Und genau das ist das, was ja auf dem letzten NATO-Gipfel in Spanien nicht mehr gewollt wurde. Man hat gesagt, wir werden die Kommunikation und den Dialog zum Kreml komplett abbrechen und werden nicht mehr dabei sein. Und das ist genau ein richtiger Weg. Und ich bin sehr froh darüber, dass Herr Schröder sich da jetzt dieser Sache annimmt, der momentan keinen leichten Gang geht. Das muss man ganz klar sagen. Er geht momentan so mehr oder weniger gegen den gesamten Mainstream an, der ja wirklich abgerichtet erscheint und aus meiner Sicht auch ist. Und dazu braucht man schon ein bisschen Mut und Rückgrat. Und an der Stelle können wir nur hoffen, dass es hier über diese Schiene wirklich zu einem Dialog zwischen Kreml und dem Westen wiederkommt. Ich bin sicher, dass man auf dem Verhandlungsweg jeden Krieg vermeiden kann. Ich bin aber auch genauso sicher, dass es Elemente gibt, die dieses nicht wollen. Und das ist ziemlich eindeutig nachzuvollziehen, spätestens jetzt auch, wenn man sieht, gerade was in Taiwan läuft und was vorher in der Ukraine gelaufen ist. Es gibt ja eben halt immer eine längere Geschichte als nur einen kleinen Part, den man sich so nach Belieben rauszieht.
Also Schröder sagt, für eine Lösung des Konflikts brauche es Zugeständnisse auf beiden Seiten. Es sei ein großer Fehler, mögliche Zugeständnisse der Ukraine als russischen Diktatfrieden vorab zu verunglimpfen. Aber er weist auch darauf hin, ohne Zustimmung der USA werde es nicht gehen. Das heißt, da liegt der Hase im Pfeffer. Und dann wird ihm natürlich vorgeworfen, dass er eine Freundschaft zu Putin pflegt. Und er sagt, einen Bruch, den ja viele gefordert haben, den schließt er aus. Er habe mehrfach den Krieg verurteilt, aber sagt wörtlich, würde eine persönliche Distanzierung von Wladimir Putin wirklich irgendjemandem etwas bringen? Ich habe da Entscheidungen getroffen. Dazu stehe ich und ich habe klar gemacht, vielleicht kann ich noch mal nützlich sein. Warum soll ich mich also entschuldigen? Also er macht sich schon gerade.
Die wichtigste Aussage, dass er den Kontakt zu Putin nicht abbricht, das kann man wirklich nur an der Stelle unterscheiden. Denn das ist vielleicht der dünne Faden, der überhaupt noch zwischen Kreml und dem Westen momentan tatsächlich auf dieser politischen Ebene überhaupt existiert. Der offizielle natürlich läuft, inoffiziell läuft es sowieso anders. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein, dass hier auch Absprachen hinter den Rücken der ganzen Menschen laufen. Zweitens, wenn es darum geht, dass USA einwilligen muss bezüglich einer Verhandlungslösung, dann muss man sich natürlich wieder fragen, wen meint man mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Dort gibt es auch ganz verschiedene Strömungen und Richtungen und die Hardliner, zum Beispiel der sogenannten Straussianer, das ist also eine konservative Gruppe, die sehr stark das Weiße Haus beherrscht, die hat natürlich kein Interesse dran. Es gibt aber auch noch Strömungen in USA, die sich auch für die amerikanischen Menschen interessieren und auch für die amerikanische Wirtschaft interessieren. Und würden diese Menschen mehr den Fokus auf ihr eigenes Land legen, dann würde das bedeuten, dass die Energie der destruktiven Strukturen gegen andere Länder von USA automatisch auch zurückgenommen werden müssen.
Ja, du sprichst natürlich von Donald Trump und den Republikanern und von denen gibt es eine ganze Menge. Und in den USA ist man ja jetzt schon auf demokratischer Seite, die nennen sich ja tatsächlich Demokraten, besorgt, was jetzt bei den Zwischenwahlen im Herbst rauskommen wird. Denn man rechnet damit, dass Joe Biden derartig abschmieren wird. Der hat nur noch eine ganz geringe Zustimmung in den USA und das melden inzwischen auch alle Mainstream-Medien, sodass da eventuell ein Wechsel bald möglich wäre oder man muss ihn austauschen gegen einen anderen Demokraten. Das bleibt noch alles offen, aber da scheinen die Nerven blank zu liegen. Denn es heißt ja auch, wenn Trump das Ruder übernehmen würde wieder, würde es bedeuten, dass Putin und Trump ja doch relativ gut miteinander auskommen. Und dann könnte so ein Krieg schneller beendet sein, als manchem das lieb ist.
Gut, ich bin natürlich jetzt kein Donald Trump-Fan, weil bestimmte Dinge ich an ihm zum Beispiel auch nicht so mag, zum Beispiel bestimmte Arten, wie er bestimmte Dinge auf den Punkt bringt und benennt. Aber ich habe das Gefühl, dass er zumindest aufrichtige Ziele verfolgt, die dahinter stehen, egal ob er sich an der einen oder anderen Stelle mal ungeschickt benimmt. Aber selbst wenn er an bestimmten Stellen vielleicht suboptimal agiert und redet, also viel schlechter als Joe Biden, kann wohl kaum einer die Vereinigten Staaten von Amerika darstellen, wenn er alleine auf der Bühne herumirrt und sucht irgendwie den Ausgang. Wir haben ja viele von diesen Bildern gesehen, eines kranken Mannes. Das muss man einfach so sehen. Trump ist auch nicht der Entscheider hinter allem und der Führer, sondern er ist lediglich die Galionsfigur einer Gruppe von Menschen, die USA und eben halt auch die Menschen dort und deren Ökonomie im Fokus haben. Und das geht nur, indem sie sich wieder um ihre eigenen Dinge kümmern, die multipolare Welt auch zulassen, um dann eben halt in eine neue Weltordnung friedlich zu kommen. Das ist der Unterschied.
Ja, make America great again, das war sein Spruch. Und tatsächlich hat sich Trump für das Wohl der Menschen eingesetzt. In seiner Amtszeit sind keine Kriege vom Zaun gebrochen worden, wie vor und nach ihm. Alleine das sollte zu denken geben. Schröder hat übrigens mit Putin auch über die Gasversorgung gesprochen. Und Schröder sagt, also es gebe vom Kreml keine Anweisung, diesen Gaszufluss zu drosseln. Das habe ihm Putin versichert. Schuld an der derzeitigen Lage habe unter anderem Siemens, so Schröder. Berlin könnte die Situation schnell entspannen, indem man einfach Nord Stream 2 in Betrieb nimmt. Und das empfiehlt Schröder auch, um so den Gasengpass in Deutschland zu lindern. Er sagt, das wäre die einfachste Lösung. Die Pipeline ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline. Und mit beiden Nord Stream Pipelines gäbe es überhaupt kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte. Und Schröder ist, das muss man dazu sagen, Verwaltungsratschef bei Nord Stream 2.
Das stimmt, aber er hat trotz alledem recht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Vorzeigeökonomie Europa und speziell als Dampflokomotive die EU, was ja schwierig ist, weil ja alle mit Fremdwährungen arbeiten. Der Euro ist ja eine Fremdwährung für jedes Land. Eine eigene Währung hat man nur dann, wenn man die Hoheit über seine eigene Währung hat. Und es gibt ja kein einzelnes Land, welches die Hoheit über den Euro hat. Insofern ist es formal juristisch für jedes Land eine Fremdwährung, mit der er arbeitet. Das sind sehr schwierige Bedingungen. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Und wenn wir wissen, dass die Vorzeigeökonomie dieser heterogenen Staaten, die mit einer Fremdwährung mehr oder weniger belastet sind, dass diese Vorzeigeökonomie gerade zerstört werden soll, deindustrialisiert werden soll und das zulasten der Menschen, die dort in Europa leben, dann erkennt man natürlich einen Plan, wenn man das nicht verhindern will. Und an dieser Stelle ist es doch ganz logisch, sofort alle Maschinen rückwärts. Das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, um überhaupt noch friedlich irgendwie mit schwersten Blessuren schon überhaupt rauszukommen. Das heißt Nord Stream 1 an, Nord Stream 2 an, Frieden wiederbringen. Das lässt sich regeln durch nämlich entsprechende Verhandlungslösungen, wo, wie gesagt, alle Kompromisse eingehen müssen. Und dann könnte man einen Wiederaufbau beginnen, bevor es überhaupt komplett final zerstört wird.
Ja, ich danke dir für diese Einordnung und ich möchte noch etwas nachtragen, was Schröder sagt. Er sagt, will man Nord Stream 2 nicht benutzen, so müsse man auch die Folgen tragen. Und die werden in Deutschland riesig sein. Jeder, der mit Gas heizt, bekommt das jetzt schon zu spüren. Und für die, die mit jedem Cent rechnen müssen, wird es richtig hart, sagt er weiter. Und er appelliert eben nochmal, Nord Stream 2 ist bereit, also jederzeit angeschaltet zu werden. Wir haben inzwischen die Rechnungen, dass der Gaspreis sich bis zu 4-mal erhöhen könnte, also 4-mal so hoch werden könnte. Und Schröder nimmt auch Bezug auf Äußerungen von Außenministerin Baerbock. Es könnte zu Volksaufständen in Deutschland kommen, wenn das Gas knapp und richtig teuer wird. Und all das nannte er Quatsch. Aber es dürfte zu einer neuen Dimension von Verteilungskämpfen kommen. Und er sagte, da möchte ich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken.
Das war schon immer unser Problem. Nicht die Wirtschaft ist das Problem, sondern die Verteilung der Erträge ist das Problem. Und da haben wir jetzt eben halt eine neue Phase, die angeleiert wird. Und in Anbetracht der Verschwörungstheorie, dass es heißt, es liegt ein Plan dahinter, Europa komplett zu zerstören, also als eigentliche Agenda, als eigentlicher Plan. Das ist ja eine Verschwörungstheorie, der ich auch anhängig bin, muss man ganz klar sagen. Ich frage mich nur, wie will man anhand der momentanen politischen Entscheidungen diese Verschwörungstheorie überhaupt widerlegen? Also es ist doch alles ziemlich eindeutig. Es liegt doch direkt vor unseren Augen und eins ist immer noch zwei, egal was man uns erklären will.
Ja, und er nimmt noch, ich bin noch nicht ganz fertig mit Herrn Schröder, denn es sind schon Dinge, die gerade in Bezug auf eine der größten Energieversorgungskrisen, wenn es darum geht, die Deutschland je gesehen hat, dann sollte man sich das, was Schröder sagt, schon näher angucken. Er sagt also, mit Blick auf die Anregungen der EU-Kommission, da gab es ja diesen Energienotfallsparplan, der allen europäischen Ländern aufgebrummt wurde. Und er sagt, nimmt darauf Bezug, dass andere europäische Staaten jetzt ihren Gasverbrauch deutlich reduzieren müssen, um Deutschland zu helfen. Da sind ja einige ziemlich verstimmt. Und da sagt er, da sagen die uns doch genau das, was wir den Südländern in der Euro-Krise gesagt haben. Ihr habt über eure Verhältnisse gelebt, sagt er, und es sei nichts anderes. Und er hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Deutschland zu seiner Amtszeit, er war ja von 1998 bis 2005 Bundeskanzler, dass Deutschland in seiner Amtszeit nur zu 35% abhängig von russischem Gas gewesen wäre. Am Ende der Ära von Frau Merkel sei die Abhängigkeit deutlich höher gewesen.
Und das sind einfach nur Zahlen, Daten und Fakten und die sprechen für sich. Und jetzt geht es darum, dass man aus diesen Fakten heraus etwas lernt, aber nicht, indem man sagt jetzt, dass Frau Merkel falsch gelegen hat. Denn ich glaube, es ist eine vernünftige Grundlage, wenn wir eine Tankstelle in der Nähe haben, dass wir genau dort auch unseren Sprit beziehen, ob das nun Gas oder Öl ist, wenn wir eben halt die Maschinen haben, die von diesem Sprit abhängig sind. So einfach ist das Ganze. Hätte man nicht, noch einmal ganz kurz, hätte man nicht diese NATO-Osterweiterung in dieser Form durchgezogen, dann hätten wir auch dieses Problem nicht. Also ich meine, ich bin ja gerne bereit, mich da eines Besseren belehren zu lassen. Aber wie soll denn das gehen? Bisher habe ich noch kein Argument gehört, außer Behauptungen. Behauptungen sind aber keine Argumente.
NTV hat hier noch nachgeschoben und gesagt oder berichtet, dass Schröder Unverständnis gezeigt hätte angesichts der Tatsache, dass die gerade viel debattierte Turbine, die es zur Gasversorgung nach russischen Angaben braucht, aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht wurde. Warum sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht, sagt Schröder. Und mit dieser Turbine wäre die Liefermenge doppelt so hoch. Es liege in der Verantwortung von Siemens, wenn er das richtig sehe. Und nochmal betont er, es gibt von Russlands Seite, das habe Putin klar gemacht, keine politische Ansage des Kreml, den Gasfluss zu drosseln. Es handele sich hier vorwiegend um ein technisches und bürokratisches Problem, übrigens eins auf beiden Seiten, und eine Seite schiebe der anderen den schwarzen Peter zu. Ja, und indes warnt nun auch der EU-Diplomatiechef Josep Borrell und hat die harte Wahrheit über den kommenden Winter enthüllt, wie er in Europa sein könnte angesichts dieser Gaskrise. Er betonte, dass der Winter jedes Jahr kommt, aber der kommende verspricht außergewöhnlich zu sein, da eine echte Ungewissheit darüber existiere, ob die EU genügend Gas haben werde und ob es verfügbar sein wird. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Und er hat darauf hingewiesen, dass die Ölpreise auf das Niveau gefallen seien, das sie zu Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine hatten, aber dass die Gaspreise mehr als 4-mal so hoch seien wie Ende Februar und fast 10-mal so hoch wie vor einem Jahr. Und er rief dazu auf, in Europa sich auf alle Szenarien vorzubereiten. Auch darauf, dass Russland jederzeit willkürlich die Lieferungen unterbrechen könnte. Und er ist der Ansicht, der Herr Borrell, dass Europa vor einem echten Sturm steht, sagt er wörtlich. Ihm zufolge steigen die Energiepreise, das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich, der Winter steht vor der Tür und Moskau setze angeblich Energie als politische Waffe ein. Und man solle sich auf eine mögliche Abschaltung von Gas vorbereiten, vor allem durch Einsparung, Diversifizierung und natürlich Solidarität. Die harte Wahrheit ist, sagt Herr Borrell wörtlich, dass wir im Winter an die Grenze der Gasmenge kommen, die wir aus nicht russischen Quellen beziehen können. Und da wissen wir ja, dass viele Quellen angezapft werden in Indien, in Katar, in anderen Staaten, Aserbaidschan war es jetzt, glaube ich, gerade auch, wo man ja über die Menschenrechtslage empört ist. Aber ja, wenn es jetzt um Gas geht, dann doch auch, ja, alles in allem, auf jeden Fall rechnet man damit, dass es in Europa richtig schwierig wird zum Winter.
Naja, Herr Borrell ist natürlich ein EU-Funktionär und er weiß natürlich vielleicht auch schon viele Dinge, die der Bürger eben nicht weiß, welche Planungen nämlich vorgesehen werden. Und wenn er dann sagt, nach dem Motto, die Russen sind unzuverlässig und könnten jederzeit das Gas abstellen, dann frage ich mich immer, wo er diese historischen beispielsweise Daten hat, aus denen er das ableiten könnte. Denn bisher hatten sie immer geliefert, selbst in der kältesten Kriegszeit zwischen UdSSR und USA damals haben sie immer ordentlich geliefert. Also diese Aussagen sind schon wieder keine Argumentation, sondern wieder nur Behauptungen, die da stattfinden. Aber eins ist definitiv, er spricht von dem großen Sturm, der bevorsteht. Den kann man auch wirklich jetzt schon ableiten. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder davon sprechen, wenn Strom beispielsweise, und das ist ganz wichtig, aufgrund des nicht mehr gelieferten oder boykottierten Gases, um es richtiger zu machen, dass damit eben die entsprechende Stromschwingung, die 50 Hertz nicht gehalten werden können. Das ist unglaublich wichtig und man dann auch nicht nur mit einem Blackout rechnen muss, den man nämlich eventuell noch umgehen kann, aber dann eben halt in Brownouts übergehen, auf regionale Abschaltungen von Stromgebieten, um dann eben halt ein Blackout, der überregional ist, eben zu vermeiden, weil dann keiner mehr helfen kann. Das wäre natürlich das Fiasko. Und das kann auch keiner ausschließen, muss man auch ganz klar sagen. Aber es könnte sein, dass man dann eben halt nur noch einmal in der Woche 2 Stunden Strom hat und so weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns mit dieser Thematik des Ecoflows so auseinandergesetzt haben, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist im Moment, wo man in einer ganz leisen Form, also quasi in einer geräuschfreien Form, Strom anlagern kann. Und ich habe gerade mich da wieder mit beschäftigt, dass man sich ja so seine eigenen Kraftwerke gewissermaßen schon bauen kann. Also Man hat zum Beispiel, so wie wir das jetzt gemanagt haben, auch für Freunde von uns in Deutschland, die wir eben halt auch beraten, die haben dann beispielsweise einen EcoFlow, da gibt es ja verschiedene Größen, bis hin zu transportablen auch für den kleineren Geldbeutel, das ist auch ganz wichtig. Aber diese größeren, wo man dann sogar noch die Kapazitäten des Stroms erweitern kann durch zusätzliche Akkumulatoren, die man dann noch mit ranschließt. Das bedeutet, man verdoppelt quasi die Leistungsfähigkeit oder vermehrfacht ihn sogar. Je nachdem, wie viele Elemente man dazu nimmt. Und dann fand ich noch ganz interessant, auch nochmal für diejenigen, die sich dafür interessieren, das sind eben halt die verbrennungsmotorbetriebenen EcoFlows. Auch die gibt es, die eben mit Benzin laufen, mit einer sehr hohen Effizienz. Jetzt sagt man, wieso? Ich denke, das ist alles nur noch auf Elektronik ausgebaut. Ja, die einzelnen Elemente haben ja diese Solaranlagen, womit man dann den Strom immer wieder nachladen kann. Hängt natürlich vom Wetter ab. Aber es kann auch sein, dass man dann beispielsweise irgendwann unter einem bestimmten Level kommt und man dann nicht die Möglichkeit hat, so nachzuladen, weil der Strom ausgefallen ist oder gerade kein Strom geliefert wird, wenn es nur zeitlich zugeordnet wird und man vielleicht auch gerade Nebel hat und aus diesem Grunde auch die Sonne einfach nicht ausreicht. Und in diesem Fall würde dann automatisch ein Verbrennungsmotor anspringen, um dann eben halt diese Unterdeckung sofort wieder aufzustocken bis zu einem Level. Also das sind schon für die Insider, ich habe da große Freude dran, weil mich diese technischen Details natürlich interessieren. Man kann dort sich so seine eigene Stromversorgung aufbauen. Ist natürlich auch kein billiger Spaß, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt für die Leute, die es können, die Möglichkeit. Und für diejenigen, die es nicht können, gibt es auch einfache Möglichkeiten, zumindest um dann eben halt halbwegs durchzukommen. Entschuldige, dass ich jetzt so lange aushalte. Ich habe das vorhin mir angeguckt nochmal und das war wirklich brillant, was da möglich ist.
Ja, wenn es um Technik geht, dann jubelt dein Herz. Nun ist es hier natürlich ein Thema, das wirklich für alle die, die es sich leisten können, eine wirkliche Alternative bietet. Denn wenn man sich die Nachrichten so anguckt, Andrea, so sonnig und rosig ist es überhaupt nicht, was sich da entwickelt. Die Wirtschaftswoche hat zum Beispiel einen Artikel veröffentlicht, da geht es um Flüssiggas für Europa. Und der Erdgasverband, der warnt vor Asiens Übermacht. Und man will ja in Europa das russische Erdgas durch Flüssigerdgas, das LNG, ersetzen. Und die Terminalbetreiber, so heißt es, die arbeiten bereits am Anschlag und bauen aus. Aber jetzt wird die Frage immer drängender, gibt es überhaupt genügend Flüssiggas? Denn einige Länder kaufen den Markt leer. Und zum Beispiel das LNG-Terminal in Belgien, das ist der Fernleitungsbetreiber Fluxys an der Nordseeküste in Seebrügge, der arbeitet seit Monaten unter Volllast. Hier wird das Flüssiggas, das per Schiff an den Anlandestellen des Hafens in Seebrügge abgelassen wird, regasifiziert und weitergeleitet nach Belgien, die Niederlande oder Deutschland. Und es heißt hier, es sei noch nie so viel Erdgas von Seebrügge aus in den weiteren Export gegangen wie im April, der höchste jemals gemessene Monatswert. Und dieser Terminalbetreiber in Belgien ist eins von 22 Unternehmen in Europa, die an den Küsten von Mittelmeer, Nord- und Ostsee Flüssigerdgas aufnehmen, speichern und als gasförmiges Gas via Pipeline an die Abnehmer in Europa weiterleiten. Aber jetzt sind sie an der Kapazitätsgrenze. Und die EU arbeitet nun an Alternativen, zum Beispiel eben auch an Flüssiggas aus Ländern wie den USA, Australien, Katar und so weiter. Es geht jetzt aber um Schnelligkeit, weil dieser Notfallplan für den kommenden Winter jetzt auch Druck ausübt auf alle möglichen Unternehmen, die mit diesem Thema zu tun haben. Und es heißt jetzt, dass Deutschland auf die Versorgung aus dem Ausland angewiesen ist. Seebrügge zum Beispiel pumpt das Gas über zwei Verknüpfungspunkte via Pipeline nach Deutschland. Man sei schon fast am Maximum und mehr gehe derzeit kaum noch. Und jetzt ist eben auch Asien ein Konkurrenzmarkt geworden.
Ja, dieses hilflose Gestammel von den Politikern, die natürlich selbstsicher auftreten, und dieser selbstsichere Auftritt bei völliger Ahnungslosigkeit soll ja dann jegliche Kompetenz ersetzen. Das ist das Hauptproblem, was wir derzeit haben. Es gibt verschiedene Faktoren, um es mal zusammenzufassen. Wenn Gas aus der Erde kommt, muss es für den Transport erstmal flüssig gemacht werden. Dafür braucht es sehr komplexe, große, teure Anlagen. Es gibt weitaus weniger Anlagen, die das Gas flüssig machen, als Anlagen auf der Gegenseite, wenn das Gas ausgeliefert wurde, dass die das flüssige Gas wieder in Gas zurück umwandeln. Das heißt, wir haben hier ein Ungleichgewicht, was schon mal absurd ist, denn es kann nicht mehr transportiert werden, als man überhaupt verflüssigen kann. Zweitens, wir haben gar nicht genügend Schiffe, die überhaupt in der Lage wären, diese Transporte durchzuführen in Flüssiggas, um dann LNG-Terminals vollzumachen, die es auch nicht gibt. Das heißt, wir haben hier lauter Eventualitäten und Dinge, die dafür sprechen, dass es nicht funktioniert. Es gibt nicht genügend Gasanlagen, die es verflüssigen können. Es gibt zu wenig Schiffe. Es gibt zu wenig LNG-Terminals, die das Gas aufnehmen können. Und vor allem gibt es eben halt auch keine Lieferanten, denn diese wenigen Gasmöglichkeiten, die es überhaupt gibt, die geliefert werden können, die sind bereits verkauft. Und so ist es mittlerweile schon so, dass zum Beispiel Europa Gas kauft, was eigentlich Drittländern versprochen war, wie zum Beispiel Bangladesch oder Kambodscha oder sowas, dort, wo die Ärmsten der Armen leben. Und jetzt liefern die Produzenten aus Katar oder sonst wo lieber nach Europa, weil Europa mehr Geld dafür bezahlt. Die Europäer haben es ja, kann man ja den abgreifen dann durch Steuerzahlungen. Dann wird das dort gekauft. Aber was passiert mit den Menschen dort in Fernost, in diesen Armutsländern? Die haben ja einen Rechtsanspruch auf das Gas und fordern Vertragsstrafen ein. Weil wenn der Vertragspartner nicht liefert, dann sind dann irgendwelche Konventionalstrafen eingearbeitet. Das muss dann Europa zusätzlich noch zahlen. Aber es ist dann eben halt billiger für Europa, auch die Vertragsstrafen zu zahlen, als eben halt auf das Gas zu verzichten. Ende vom Lied ist: Es ist nicht nur Deutschland, die große Probleme haben, sondern auch die Drittländer in Kambodscha oder eben halt in diesen Bangladesch und anderen armen Staaten, die zum Beispiel dann keinen Strom mehr haben. Da bricht nämlich gerade die Industrie zusammen. Wie das menschlich vertretbar ist im Rahmen einer deutschen Außenpolitik, in dem Drittländer, arme Länder abgeschlachtet werden auf diesem Weg, da habe ich von Frau Baerbock noch gar nichts drüber gehört.
Und Frau Kaliminte, Roxana Kaliminte, die ist Vizechefin des Gasinfrastrukturverbands GIE, die hat sich geäußert und die sagt, würde man 155 Milliarden Kubikmeter Russlandgas jedes Jahr durch Flüssiggas ersetzen, würde man quasi ein Drittel des heutigen Flüssiggasmarktes aufkaufen müssen. Das könne sich Europa allerdings nur über langfristige Lieferverträge mit gasfördernden Ländern sichern. Und die stehen bislang noch aus. Auch Absichtserklärungen seien noch keine Verträge, sagt sie. Und noch ist überhaupt nicht klar, wie teuer das Flüssiggas, die Importe sein werden und wie viel Europa bereit ist zu zahlen. Und sogar dann, wenn die Verträge noch unter Dach und Fach schon seien, könnte es noch Probleme geben. Denn an den Regasifizierungsanlagen, die das Flüssiggas in einen gasförmigen Zustand für den Pipeline-Transport umwandeln, werde es nicht scheitern. Es gehe aber darum, dass derzeit nur halb so viele Anlagen existieren, die gasförmiges Erdgas am Anfang der Wertschöpfungskette für den Schiffstransport in Flüssiggas umwandeln könnten. Und die angebotene Menge für Flüssiggas werde dadurch künstlich niedrig gehalten. Sie sagt, 2021 hätten 44 Länder Flüssiggas importiert, aber nur 19 Länder Flüssiggas exportiert. Die Zahl der Nachfrager nehme aber zu und dazu gehöre Asien. Die hätten sich inzwischen zum führenden Flüssiggasimporteur entwickelt mit einem globalen Marktanteil von 73%. Und dadurch seien die ganzen Flüssiggasschiffe, was du gerade schon gesagt hast, in der überwiegenden Zeit des Jahres außerhalb Europas unterwegs. Und beim Flüssiggas gilt Europa inzwischen überhaupt nicht mehr als Top-Abnehmer. Das dürfte sich in Zukunft auch nicht ändern. Der Energiehunger der Chinesen und anderer Schwellenländer ist gewaltig. Und sie sagt, 72% dieser Regasifizierungskapazitäten, die sich derzeit im Bau befinden, werden aktuell in Asien geplant. Das heißt, Europa spielt inzwischen schon gar keine Rolle mehr.
Nein, und alle diese Fakten sind natürlich bekannt. Und in den Geschichtsbüchern, die die Zeit von heute beschreiben werden, in Zukunft wird drinstehen, dass wirklich komplette Planungslosigkeit und absolute Dummheit das politische Geschehen im Westen hier gesteuert haben. Wie will man es denn noch anders erklären? Die Fakten liegen auf dem Tisch und es wird irgendetwas anderes einfach wahllos behauptet, ohne irgendwelche Grundlagen dafür.
Ja, ich danke dir für diese abschließende Bemerkung. Damit ist das Thema auch beendet und wir wenden uns einem weiteren brandaktuellen Thema zu. Denn, wie wir alle mit Spannung verfolgt haben, ist gestern die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi trotz aller Warnungen Chinas nach Taiwan gereist. Sie ist mit ihrem Flieger gelandet. Wir hatten da einen Livestream eingestellt. Ich habe mir das 3 Minuten angeguckt, dann ist es mir ein bisschen zu blöd geworden, ein Flugzeug landen zu sehen und Frau Pelosi die Treppe runterkommen zu sehen. Was hatte man erwartet, dass es da einen Angriff gibt der Chinesen? Gewiss nicht. Also wer sich ein bisschen auskennt, der hat vorher schon klar gemacht, das wird nicht passieren. Aber es ist trotzdem hochgefährlich, dass Frau Pelosi trotz aller Warnungen dorthin gereist ist, denn es wird Konsequenzen haben. Und wenn es einen Krieg geben wird, von China vielleicht ausgehend, was Taiwan angeht, aber vielleicht auch von USA, dann kann es verheerende Folgen haben. Auch in Berlin, finde ich, haben die Politiker ein bisschen aufgescheucht gewirkt. Die Sorge, dass China einen Angriffskrieg gegen Taiwan startet, ist groß. China und die USA liefern sich ja im Pazifik eine richtige Machtprobe, Andreas, und fast alle Mainstream-Medien haben hoch und runter heute berichtet über alle Um- und Zustände. Und wir haben uns mal 2 Artikel hier ein bisschen intensiver angeschaut. Einer vom Fokus und einer vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Also es geht vor allem darum, dass Taiwan, und das ist ja bekannt, eine sehr bedeutende Rolle auch für die westliche Wirtschaft spielt. Ein Drittel der Weltproduktion von Chips, die irgendwo computermäßig eingesetzt werden, die entfallen auf Taiwan. Und sollte diese Produktion jetzt durch einen Krieg mal unterbrochen werden, dann hätte das ungeahnte Folgen auch für die deutsche Wirtschaft. Die größte Abhängigkeit Deutschlands liegt im Bereich der Halbleitertechnologie, das wissen wir alle. Und in Taiwan ansässige Unternehmen, die decken immerhin ca. 64% des gesamten weltweiten Bedarfs ab. Nun muss man an dieser Stelle natürlich auch schon einschieben, dass die auf mich eher künstlich wirkende Aufregung, zum Beispiel von Alexander Graf Lambsdorff, dass man die mal hinterfragen sollte, wenn man seine adaptierte sozialistische Mitträgerschaft einbezieht, weg von den ehemaligen liberalen Idealen, die übrigens ebenso falsch waren aus meiner Sicht wie die heute sozialistischen Ausrichtungen. Damals waren sie ganz liberal, heute irgendwie sozialistisch. Beides ist irgendwie nicht richtig in dieser Form. Auch die FDP arbeitet ja schließlich ebenfalls stark mit an der Deindustrialisierung Deutschlands, vor allem an der Zerstörung des Mittelstandes, die sie immer so oben auf der Fahne stehen hatten. Und das waren ja die ehemaligen Garanten unserer Wirtschaftsordnung.
Lass uns mal zurück zu Taiwan. Das ist ja noch der 5. Handelspartner Deutschlands und auch der Europäischen Union. Das demokratische Grundverständnis dort gilt ähnlich der ehemaligen Werteordnung der westlichen Demokratie.
Ja, die westliche Werteordnung, das stimmt. Aber die autokratischen oder auch totalitären Strömungen der Volksrepublik China sind ja mittlerweile auch im Westen tendenziell ja übernommen worden. Und man erkennt hier einen gewissen Gleichschritt, wenn auch verzögert auf der westlichen Seite. Habeck hat da ja drüber gesprochen, dass man sich die Frage stellen muss, sollte man diese chinesischen antidemokratischen Strukturen eventuell auch in Europa oder Deutschland einführen, was er ganz klar bejaht hatte. Da war er allerdings noch kein Superminister. Entscheidend ist es auf jeden Fall jetzt zu realisieren, erklären, dass zum Beispiel allein der Konzern, der heißt Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, das ist mittlerweile das wertvollste Unternehmen sogar in ganz Asien. So ist das. Und fast alle Tech-Konzerne weltweit werden genau von diesem Unternehmen dort aus mit Chips versorgt. Und der Marktanteil wird dabei auf 60-90% geschätzt. Das sind also unheimliche Abhängigkeiten, die man hier schon erkennen kann.
Naja, das ist natürlich etwas, was dem chinesischen Machthaber, Präsidenten, ein Dorn im Auge sein dürfte. Denn er möchte ja unbedingt Taiwan an die Volksrepublik China angliedern. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die Hintergründe dazu erklären.
Ich versuche das mal. Also man muss natürlich die Historie Taiwans kennen, um die Zusammenhänge ein bisschen besser einordnen zu können. Nochmal, Taiwan wird ja nicht umsonst auch als Republik China bezeichnet. Nochmal, Taiwan und Republik China ist dasselbe. Und das wird oft mit der Volksrepublik China verwechselt. Die Volksrepublik China ist etwas anderes als die Republik China oder auch Taiwan genannt, nochmal in dieser Deutlichkeit. Und die ursprüngliche Republik China wurde ja bereits 1912 schon in Nanking, war das glaube ich, ausgerufen. Die Insel Taiwan stand in dieser Zeit, damals 1912 noch, unter einer 50-jährigen Herrschaft des japanischen Kaiserreiches. Und das ging ja bis 1945 so. Und 1949, also nach der Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei und der Gründung dann ja auch der Volksrepublik China auf dem Festland, haben sich die ehemaligen Regierungsmitglieder und die alte übrig gebliebene Armee, die ja dann verloren hatte, auf die Insel Taiwan zurückgezogen. Und dort entwickelte sich dann unter Beibehaltung des permanenten Ausnahmezustands, das war nämlich in Taiwan, eine mehrere Jahrzehnte andauernde Einparteienherrschaft. Aber die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die entwickelte sich dann dort in Taiwan zu einer ökonomischen Erfolgsstory, gegen die das volksrepublikanische chinesische Reich unter Mao und später Qi natürlich gar nicht ankam. Die demokratischen Strukturen und der liberale Ansatz in Taiwan, das war der sozialistischen Führung der Volksrepublik, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht natürlich, ein Dorn im Auge bis heute. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Volksrepublik China will Taiwan oder auch Republik China vereinnahmen. Und dieser Druck ist seit Jahrzehnten am Köcheln. Als Folge der Ein-China-Politik der Volksrepublik brachen immer mehr Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zur Republik China ab. Also Taiwan, man muss es vielleicht noch mal zurückspulen, um das wirklich noch nachvollziehen zu können, was ich hier gerade sage. Aber es ist wirklich wichtig, es ist halt ein bisschen komplex. Es gab sogar im Jahre 1971 eine UN-Resolution, nach der Taiwan ihre UN-Mitgliedschaft an die Volksrepublik China abgeben musste. Und nur eine kleine Minderheit der Staatengemeinschaft heute erkennt überhaupt noch Taiwan an oder Taipeh und hat noch diplomatische Beziehungen. Und jetzt wird's interessant. 1979 brachen übrigens auch die USA die diplomatischen Kontakte zu Taiwan ab, nachdem sie offizielle Beziehungen zur Volksrepublik aufgenommen hatten. Es ist wirklich wichtig, diese Differenzierung hier zu sehen.
Ja, vielleicht eine weitere Frage, denn das ist ja eine, man kann sagen, wirklich eine komplexe Situation, eine auch komplexe Geschichtslage. Eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Das ist das Recht eines großen Landes auf ein Gebiet, das durchgesetzt werden soll. Jetzt kommt aber die Frage, die Vereinigten Staaten von Amerika, die stellen sich jetzt wieder voll hinter Taiwan. Warum dieser Sinneswandel?
Na, die Volksrepublik China ist natürlich über Jahrzehnte auch nicht untätig gewesen. Aus der ehemaligen Werkbank des Westens, so hat man ja China immer gesehen, in China hat man produziert und im Westen hat man konsumiert. Aber daraus ist trotzdem die größte Volkswirtschaft der Welt erwachsen. Ja, China ist eigentlich die größte, nicht unbedingt an den Zahlen zu erkennen, aber ganz schnell zu beweisen, wenn man die Pseudowirtschaft, wie zum Beispiel die Spekulationsorgien an den Börsen und so weiter, einmal rausnimmt und nur die reale physische Ökonomie der Welt gegenüberstellt. Also die, die in irgendeiner Form echten Mehrwert schaffen. Die Volksrepublik China war für die USA über Jahrzehnte lang nur nützlich. Also wir wissen ja, Freunde haben die USA zumindest aus meiner Sicht nie gehabt, sondern immer nur Nützlinge. Das ist ein großer Unterschied. Und nun ist die Volksrepublik China mittlerweile ein bedrohender Konkurrent der USA geworden. Mehr noch, die USA ist der größte Schuldner Chinas und China der größte Gläubiger der USA. China hat nämlich über Jahrzehnte die USA ja mit Waren beliefert. Alle Walmärkte sind voll davon. Und die USA haben aber dagegen weit weniger US-Waren an China verkaufen können. Und diese Unterdeckung konnten die USA nicht wirklich bezahlen mit Sachwerten. Und deshalb ließen sie ja anschreiben. Also sie druckten wertlose US-Dollars aus dem Nichts und gaben diese Anrechtscheine, Geld sind ja Anrechtscheine, auf den Erwerb von Gütern an China. Kurz, die Chinesen der Volksrepublik haben unendlich viel Dollar, um quasi die gesamte Restwirtschaft der USA aufkaufen zu können. Nun sind die Chinesen aber nicht so blöd und eher intelligent in ihrer Strategie und bauen stattdessen die neue Seidenstraße auf, die ja viel Geld verschluckt, aber damit die Vormachtstellung Chinas gegenüber USA noch weiter ausbaut.
Und deswegen verbünden sie sich jetzt mit dem Gegner Taiwan?
Also ich sehe da zumindest einen wichtigen Grund dafür, denn die USA sind im Schwitzkasten von Chinas natürlich komplett gefangen. Und dazu kommt natürlich jetzt die aktuelle Zwangsverbindung mit Russland und auch dem Iran und so weiter. Wir reden oft über diese Geschichten, RCEP, BRICS und so weiter. Also die USA befinden sich aus meiner Sicht in einer Phase des wirklich unkontrolliert wirkenden Aktionismus. Und das erkennt man ganz deutlich auch an diesen ganzen Entwicklungen momentan in Taiwan, weil sie merken natürlich immer mehr die Überlegenheit der neuen multipolaren Welt und das wollen sie aus ihrer hegemonialen, also ihrer monolateralen Sicht natürlich nicht anerkennen.
Ja, erstmal danke bis hierher. Das sind Zusammenhänge, die ja gut sind, gewusst zu werden. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Besuch von Frau Pelosi da gestern in Taiwan. Spannend ist, viele haben sich gefragt, was will die denn da und warum fliegt die da hin und fliegt ganz schnell wieder weg? Also das ist ja, was CO2 angeht, ein ganz schöner Fußabdruck, den sie da hinterlassen hat, nur für so eine Stippvisite. Die USA haben klargestellt, warum Frau Pelosi dahin fliegen musste. Nämlich, und das hat sie auch demonstrativ dort gemacht, sie hat Taipeh demonstrativ den Rücken gestärkt. Sie und ihre Delegation seien nach Taiwan gereist, um unmissverständlich klarzumachen, wörtlich, dass wir unsere Verpflichtung gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden. Der Besuch sei auch ein Zeichen, dass wir stolz auf unsere beständige Freundschaft sind. Das hat die Tagesschau gemeldet. Und mit einem indirekten Hinweis auf die Drohungen aus Peking hat sie gesagt, mehr als je zuvor ist die amerikanische Solidarität entscheidend. Das sei die Botschaft des Besuchs ihrer Kongressdelegation. Die Unterstützung in den USA für Taiwan sei parteiübergreifend. Die andere Partei haben wir noch nicht dazu gehört, aber sie sagt es schon mal. Heute, sagt sie, steht die Welt vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie. Und sie lobte Taiwan als eine der freiesten Gesellschaften der Welt. Andreas, mir fällt Folgendes auf. Vor dem Ukraine-Krieg im Februar hat man eine, ja, viele bezeichnen diese US-Vizepräsidentin Kamala Harris als unfähig, hat man eine solche Frau in die Ukraine geschickt. Und genau das gleiche Szenario. Der Besuch diente der Solidaritätsbekundung. Sie hat gesagt, die USA seien Verbündete mit der Ukraine. Die Ukraine könne sich auf die USA verlassen. Dann ist Frau Harris nach sehr kurzer Zeit wieder abgereist und dann ist der Krieg ausgebrochen. Jetzt ein ähnliches Szenario. Eine ebenso von vielen als unfähig bezeichnete Sprecherin des Repräsentantenhauses fliegt nach Taiwan, sagt, wir sind die Verbündeten und fliegt wieder. Und jetzt?
Ja, man erkennt da eventuell einen Zusammenhang. Zumindest man könnte ihn da erahnen. Das kann natürlich alles Zufall sein und nur symptomatisch. Aber es ist tatsächlich so, dass hier die aus intellektueller Sicht eher zweite Garnitur, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass man dann eben halt so zweitklassige Politiker, die umstritten sind, auch noch Frauen interessanterweise, dann dorthin schickt und ein ähnliches
Szenario. Womit du nicht meinst, dass Frauen umstritten sind.
Nein, Frauen sind nicht umstritten, im Gegenteil. Aber die Frage ist trotz alledem, man stellt das fest, dass hier gewisse Dinge einfach durchaus rein zu interpretieren sind. Denn beide, Harris und auch Pelosi, sind umstritten und sie gelten beide nicht als besonders intelligent. Und vielleicht schickt man sie deshalb auch irgendwie in solche Krisengebiete. Man weiß ja auch nicht, was passieren würde mal bei so einem Ausfall, ob das dann eine Riesenlücke reißen würde. Ich kann das nicht beurteilen.
Also Frau Pelosi hat auf jeden Fall heute schon klar gemacht, dass diese Empörung, die in China durch ihren Besuch in Taiwan ausgelöst wurde, dass sie das unter anderem darauf zurückführt, dass sie eine Frau ist. Also insofern hast du nicht ganz Unrecht. Ich weiß zwar nicht, was das soll in diesem Zusammenhang. Wir sind ja nun durch Genderpolitik längst darüber hinaus. Da sollte man auch nicht so empfindlich sein. Aber gut, ich meine, welche Rolle würde denn Europa in diesem ganzen Szenario spielen, Andreas? Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, denn wenn Taiwan Verbündeter mit den USA ist, dann ist ja die EU auch nicht weit. Und das hatte ja schon vor einiger Zeit der EU-Botschafter in China, Jorge Toledo, gesagt, dass im Falle eines Angriffs der chinesischen Volksarmee auf Taiwan, wörtlich, die EU zusammen mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten ähnliche oder sogar noch größere Maßnahmen ergreifen wird als die gegen Russland ergriffenen.
Wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass gerade Japan hier eine große Rolle spielt und Frau Baerbock ja gerade in Japan war, die Fregatte Bayern dort gerade ist, dass mehrere Kampfflugzeuge aus Deutschland jetzt in den japanischen Raum geschickt werden sollen für Manöver. Und wir wissen natürlich, wenn man sich ein bisschen mit Geografie auskennt, dass Japan nicht so wahnsinnig weit weg ist von China. Und dass hier natürlich schon Vorbereitungen zu interpretieren sind, das kann man nicht von der Hand weisen. Ob es denn so ist, man wird natürlich sagen, es hat nichts damit zu tun, das soll dahingestellt sein. Aber wir wissen natürlich, dass sowohl Japan als auch Deutschland in ihrer Souveränität massiv eingeschränkt stehen und mehr oder weniger unter US-Fuchtel. Sie haben beide um die 35.000 und 38.000 US-Soldaten Friedenstruppen, die für die Sicherheit von Japans sorgen und auch die Sicherheit von Deutschland sorgen. Natürlich zahlt Japan aus den Steuergeldern die entsprechenden amerikanischen Soldaten, genau wie die Deutschen auch von den deutschen, die amerikanischen Soldaten auch von den deutschen Steuerzahlern bezahlt werden müssen. Wir können davon ausgehen, dass in dem Moment, wenn es dort zu einem Konflikt kommt, es weitergeht, dass auch dann eine militärische Einsatzmöglichkeit Europas auch im chinesischen Meer dann stattfindet. Wie das jetzt natürlich alles noch vereinbar ist mit den finanziellen Möglichkeiten und wovon das normale Volk dann eigentlich noch leben wird, egal wo auf der Welt, das fragt sich, wenn alles jetzt in die Rüstung geht.
Russland hat sich auch geäußert zu diesem Besuch und die haben erstmal abgewiegelt. Der Sprecher Peskow sagt sinngemäß, ich habe es nur im Kopf, ich lese jetzt gerade nicht vor, dass man diesen Besuch jetzt nicht als direkte Gefahr sieht, aber dass ein Krieg dort unwillkürlich kommen werde, dass der also zu erwarten sei. Und deswegen ist es ja eben auch bedenkenswert, wenn die USA jetzt so klar Flagge zeigen und sagen, so, also wir machen schon mal klar, wo wir stehen und Europa steht dahinter. Das heißt, es ist ja eine weitere Spaltung, eine Ost-West-Spaltung, wie sie besser zum Kalten Krieg nicht stattgefunden hat.
Naja, die Vereinigten Staaten von Amerika sind sehr angeschlagen und ich finde, Herr Joe Biden repräsentiert sie auch in seiner Art ziemlich authentisch, das muss man mal so sehen. Aber ein angeschossenes Tier ist gefährlicher als ein gesundes, weil es dann irgendwann unkontrolliert um sich beißt. Und ich kann es nicht genau zuordnen, welche exakten Pläne da wirklich hinterstehen. Ich habe nur eines festgestellt, es gibt hinter den meisten Plänen noch eine größere Ordnung, die dahinter steht. Aber man darf die handelnden Personen auch nicht überschätzen. Auch ein Harari besteht nur aus Fleisch und Blut, selbst wenn er es ablehnt und sich lieber als wandelnden Algorithmus sehen würde. Das ist er eben halt nicht. Und er muss genauso mit seiner Seele dafür gerade stehen wie alle anderen auch. Und das sehe ich hier auch eben in dieser Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, die momentan so ein bisschen wirkt, als würde sie aus dem Ruder laufen.
Ja, es ist ja tröstlich, wenn du hier gerade Harari erwähnst, dass sie ihr Ziel nie und nimmer erreichen können. Das ist ganz klar. Gott lässt sich auch nicht spotten, aber wir werden das weiter beobachten. Ganz kurz noch, wir sind heute ein paar Minuten länger, weil es Freitag ja gar keinen Podcast gibt. Andreas hat das Orchester schon herangeholt. Es geht gleich hier los mit der Musik. Aber ich möchte doch noch eine Meldung loswerden, dass es jetzt bereits nach dem Besuch von Frau Pelosi in Taiwan erste Sanktionen gibt. Und zwar die China gegenüber Taiwan erlassen hat. Und das sieht man auch als Reaktion darauf. Es sind Wirtschaftssanktionen, um den Machtanspruch auf den Inselstaat im Pazifik zu unterstreichen, meldet auch die Tagesschau. Bereits vor dem gestrigen Besuch der immerhin 82-jährigen Frau Pelosi stoppte China die Einfuhren einiger taiwanesischer Lebensmittelhersteller nach Festlandchina rüber. Und heute verkündete die Regierung in Peking weitere Sanktionen. So sei der Export von Sand nach Taiwan ab sofort eingestellt. Das wird unter anderem nämlich benötigt, dieser Sand für die Bauindustrie. Zudem sei die Einfuhr von Zitrusfrüchten, gefrorenem Makrelenfilet und gekühltem Fisch aus Taiwan von heute an untersagt. Das erklärte der chinesische Zoll. Wie lange die Beschränkungen gelten, ob es dabei bleibt oder noch ausgedehnt wird, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise, heißt es hier, sind diese Sanktionen erst der Anfang. Für Taiwans Wirtschaft könnte dies dramatische Folgen haben, denn China ist der größte Handelspartner Taiwans. Naja, und wie wir halt auch immer wieder jetzt in ganz vielen Meldungen lesen, die jetzt im Minutentakt vom Mainstream veröffentlicht werden, heißt es, es ist die Schlüsselrolle, die Taiwan in der Chipproduktion hat. Und wenn Taiwan ausfällt, dreht sich kein Rad mehr, schreibt zum Beispiel NTV. Und die Diplomaten sind besorgt, die Wirtschaftsmagnaten sind besorgt und schauen genau hin. Denn diese essentielle Rolle in der globalen Chipproduktion, die Halbleiterindustrie, das, was sowieso momentan schon knapp ist, da wäre der Ausfall Taiwans für viele Konzerne eine Katastrophe. Es heißt bereits, dann gibt es keine Handys mehr, dann gibt es keine Laptops mehr und dann steht die Welt still.
Ich weiß auch gar nicht, wie Herr Harari dann letztendlich, der braucht ja auch die Chips und die Halbleiter, um die Cyborgs herzustellen. Aber ich glaube, WEF und so weiter frohlocken an der Stelle sogar, weil das ist ja genau die Agenda, die momentan diskutiert wird weltweit, nämlich die Industrialisierung abzuschaffen und eine neue Weltordnung zu bauen, wie man damit die ganzen Menschen noch ernähren und versorgen will. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es sei denn, man geht davon aus, dass nicht mehr so viele Menschen da sein werden. Das entzieht sich auch meiner Kenntnis, wie das stattfinden soll. Aber es sind schon bewegende Situationen.
Ich finde spannend, was wir beobachten derzeit. Nämlich, dass immer neue Krisen, Kriege und Katastrophe hinzukommen. Katastrophen, Plural. Während manche immer noch hoffen, ja, bald ist es ja vorbei und ich habe mein altes Leben wieder. Und man wird sozusagen wie der Frosch im Kochtopf, der so langsam auf dem Herd erwärmt wird, wird man miterwärmt, wird in ein Weltfieber hineingeführt und man merkt auch überall, dass die Nerven bei vielen Menschen schon blank liegen und deswegen auch unter anderem unser Kongress, deswegen diese Experten, deswegen seit 2,5 Jahren unsere Hinweise. Bitte bleibt in der Mitte. Bitte lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch keine Angst machen. In den Abendgebeten trainieren wir viel dafür, dass wir tatsächlich die Meisterschaft über unser Leben übernehmen und uns nicht von anderen denken und verrückt machen lassen.
Ein schöneres Schlusswort für den heutigen Tag kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
sprach Andreas Popp, lächelte, schaute versonnen auf den Silbersee und freute sich auf den Rest des Tages, an dem er untätig in der Hängematte liegen wird.
Aber vorher drücke ich noch auf die Kaffeemaschine.
Toll.
Toll, toll. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis später.